Ja, liebe Gottesdienstbesucher und Besucherinnen, ich lade nun einmal ein zu einer erinnerungsgeleiteten Gedankenreise, die nicht einfach sein wird für euch, da sie in eine längst vergangene Zeit führt, in die Jugendzeit. Es hilft, wenn ihr kurz die Augen schließt. Begebt euch in Gedanken in euer damaliges Jugendzimmer, was ihr vielleicht mit Schwester oder Bruder teilen musstet. Seid ihr angekommen? Was entdeckt ihr? Sicherlich weder ein Fernsehgerät und ganz bestimmt kein Computer. Wie sahen die Wände aus? Vielleicht tauchen sie in Gedanken gut sichtbar auf, die großformatigen Poster mit den Idolen jener Zeiten, bei Jungs natürlich Autopostern. Wer sich seinerzeit eine Bravo kaufen durfte und konnte, der wurde mit diesen Postern gut versorgt. Besonders Mädchenaugen blickten gerne auf echte Kerle. Da war Winnetou, Old Shatterhand, für andere vielleicht James Dean, Elvis oder die Beatles, die Backstreet Boys oder die Bay City Rollers. Ein wenig schwieriger war es vielleicht in vielen christlichen Elternhäusern. Man hätte zwar gerne seinen Star aufgehängt, aber der eine oder andere hört heute noch die Argumente der Eltern. Menschen brauchen Vorbilder, quasi als Lebensleitfiguren, nicht nur die Jugendlichen. Vorbilder sind ein menschliches Urbedürfnis, so sagte es einmal die bekannte Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich. Was aber sind Vorbilder genau? Oder mal heute auf Gender gefragt, welche Vorbilder, Sternchen innen, eignen sich als solche? Und wie und warum machen sie eigentlich in unseren Herzen fest? Der pädagogische Wissenschaftler Friedrich Rost schrieb dazu: Ein Vorbild ist eine lebende oder schon verstorbene Person bzw. fiktive Gestalt, die einen Menschen maßgeblich beeinflusst, wenn das direkt erfahrbare oder indirekt vermittelte Sein dieser Person diese Person so nachhaltig beeinflusst, dass dieser Mensch in Bewunderung, Verehrung und Liebe versucht, dem Vorbild nachzueifern und nachzufolgen. Etwas alltäglicher und einfacher gesagt, so ein Vorbild, das sind Leute, Menschen, die wir cool finden, die wir bewundern, verehren, ja sogar lieben. Wenn dieses Vorbild zu uns sagen würde, komm mit mir mit, würden wir dann nicht alles stehen und liegen lassen? Man könnte den Eindruck gewinnen von so einem coolen Typen und seinen Wirkungen, berichtet der für heute vorgeschlagene Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8. Ich lese die Verse 34 bis 38. Überschrieben ist er von der Nachfolge. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will jemand mir nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Soweit der Predigttext aus Markus 8. Jesus als Vorbild? Befassen wir uns einmal mit drei Gedanken mit diesem Jesus von Nazareth, der für viele der Christus Gottes ist. Zum Ersten, wie konnte Jesus eigentlich zu seiner Zeit so viele Nachfolger und Nachfolgerinnen gewinnen? Ein Zweites, ist Jesus auch heute noch in dieser ganz anderen Welt als Vorbild geeignet, dem man nachfolgen sollte? Und ein Drittes, kann man uns als Christen ansehen, dass wir Nachfolger Jesu sind? Ja, zum Ersten, wie konnte Jesus eigentlich zu seiner Zeit so viele Nachfolger und Nachfolgerinnen gewinnen? Um diese Frage zu beantworten, sollte man vielleicht nicht gleich die Sicht eines Christen oder eines christlichen Theologen einnehmen, sondern vielmehr vielleicht die eines Historikers oder Philosophen. Der Blick führt zurück in die Antike. Die Zeit war geprägt von den sogenannten alten Römern und Griechen. Unter ihnen gab es eine nicht geringe Anzahl von Vordenkern und klugen Leuten, die sich mit dem Sein von Mensch und Welt befassten. Als Beispiel sei ein Mann namens Lucius Seneca erwähnt, ein Naturforscher und Philosoph, der um das Jahr 1 geboren wurde und beinahe 65 Jahre alt wurde. Er zählte zu den sogenannten Stoikern, mit denen es später dann Paulus in Athen zu tun bekam. Ein gelingendes, glückliches Leben in innerer Harmonie war das Thema dieser Philosophie. Damals wie heute waren das attraktive Lebensziele. Aber man wusste sich auch angesichts des unvermeidbaren Todes irgendwie einer Götterwelt ausgesetzt oder dazu gedrängt, sich damit zu befassen. Für die sogenannten kleinen Leute jener Zeit waren jedoch philosophische Theorien über das Leben weder zugänglich, noch halfen sie in ihrem Alltag, der schlicht aus dem Kampf ums Dasein bestand. Die Versorgung der Familie als Fischer, Handwerker, Hirten, Tagelöhner standen im Vordergrund des Lebens. Gleichwohl hatten die Menschen aber wie heute Sehnsucht danach, ihr Leben über den Alltag hinaus zu erfüllen und mit dem allgegenwärtigen und oft frühen Tod irgendwie fertig zu werden. Aber dazu etwas zu lesen oder sich gar einer Philosophenschule anzuschließen, das war außerhalb der Möglichkeiten, geistige Bildung zu bekommen. Das lag für die allermeisten Menschen, abgesehen von Zufällen, abseits jener antiken Möglichkeiten und war den oberen Schichten der Gesellschaft vorbehalten. Normalerweise war es üblich in der Antike, dass der Schüler sich bei seinem Meister bewarb und von diesem angenommen wurde. Bei Jesus war das anders. Er berief seine Jünger, ging auf sie zu. Jesus gehörte auch keiner Philosophenschule an und selbst über seine Schulbildung in den Kinder- und Jugendjahren wissen wir nichts. Er muss jedoch durchaus eine religiöse Bildung genossen haben, denn in den jüdischen Schriften kannte er sich meisterlich aus. Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis. Punkt. So lesen wir es kurz und knapp beim Evangelisten Lukas. Von Jesus selbst gibt es gar nichts zu lesen. Er hatte keine einzige Zeile geschrieben. Seine Art zu leben war sein Zeugnis. Seine Lebensthemen waren die Erwartung des Reiches Gottes, das Leben in der Verantwortung vor Gott auf dieses Ziel hin und die Bedeutung des Glaubens als die allumfassende Klammer im menschlichen Leben. Unseren Predigttext könnte man daher in der Frage zusammenfassen: Wie lebt ihr angesichts eures Endes und des Kommens der himmlischen Welt und was habt ihr zu erwarten? Aber wenn man PR-Berater, Marketingmanager von heute fragen würde, was sie von so einer Botschaft halten, wie wir sie bei Markus lesen, um jemanden zum Influencer, wie man heute so sagt, etwa in einem Podcast zu machen, so wären sie vermutlich verständnislos. Man gewinnt Leute doch nur, indem man ihnen den Himmel auf die Erde holt und nicht ihnen das Leben versauert mit solchen Sprüchen wie das eigene Kreuz auf sich nehmen. Zur Zeit der römischen Herrschaft war überdies klar, was das bedeutete. Kreuz gleich Tod. Und dann toppt dieser Jesus das noch mit einer quasi Aufforderung zum Selbstmord. Leben verlieren ist toll. Oder vielleicht eine Nummer kleiner formuliert, alles, was schön ist und dazugehört, vielleicht auch Wohlstand, ist aufzugeben. War das nicht sein Rat an den reichen Jüngling? Und damit noch immer nicht genug Negatives. Jesus erzählt den Leuten, dass sie in einer verkommenen Gesellschaft leben, in einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Wie viele Follower, ein inzwischen gängiges Wort, will man mit solch einer Botschaft gewinnen? Damit holte man den Mann und die Frau vor der Straße weder damals noch heute ab. Oder gar die breite Schickimicki High Society Wohlstandsgesellschaft, in der wir alle leben. Die Frage ist somit nicht beantwortet, wieso ein Wanderprediger mit dieser Botschaft Anhänger gewinnen konnte und ihm letztlich viele nachfolgten. Seine Botschaft war eben nicht einfach, einzigartig faszinierend und einleuchtend, dass vor allem auch die kleine Frau und der kleine Mann auf der Straße deshalb sich entschieden, Nachfolger zu werden. Was aber war es dann, dass sich die Leute manchmal selbst ohne viele Worte Jesus anschlossen? Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und zugleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Markus 1. Das ist doch wohl der Hammer, wie wir heute sagen würden. Nicht der überzeugend dargelegte Weg zum Glück und innere Harmonie, wie dies etwa ein Seneca getan hätte und viele andere verkündeten, nicht das führte diese Fischer zur Nachfolge. An ihnen wird etwas sehr Entscheidendes deutlich, dass der erste Schritt des Glaubens wohl immer aus der himmlischen Welt selbst kommt und den Menschen von außen ergreift. Dadurch erst sahen sie Jesus als Boten im Reich Gottes. So war es auch bei mir als Jugendlicher. Einige kennen mich aus dieser Zeit, der vieles rational und manchmal altklug zu erfassen suchte, ständig hinterfragte, sich daher auch den Spitznamen Mr. Spock einmal einfing. Weder mein Elternhaus noch die mich konfirmierende Kirche waren ein Grund, groß über Jesus nachzudenken und boten gute Argumente, Christ zu werden. Auch nicht die bisweilen als charismatisch positiv wie negativ bewertete Jugendarbeit eines gewissen Pfarrers, F. Schreiber, in die ich dann auch geriet. Nein, das waren nicht die Ursachen dafür, sondern ich kann es nicht anders beschreiben. Es war in der Begegnung mit dem Evangelium die von außen unbemerkt sich einstellende Überzeugung, dass Jesus mehr ist als dieser Mensch mit vorbildhaften Zügen und mit meinem persönlichen Leben etwas zu tun hat. So waren die Menschen damals sicherlich fasziniert davon, dass da etwa jemand Kranke heilte oder gar Tote auferweckte. Aber das führte niemanden zum Glauben, wie wir wissen. Alle, die er heilte, brachten nach biblischem Zeugnis den Glauben schon mit, wie wir lesen, dein Glaube hat dir geholfen. Und da ist noch etwas, was Jesus exklusiv auf seiner Seite hatte. Er heilte den Schaden an der Seele der Menschen. Dieser Schaden, der sich einstellt, unabhängig vom Verlauf des Lebens, von persönlichen Gewinnen, dieser Schaden ist aber nicht ein psychischer Defekt, sondern Jesus meint damit die Trennung von Gott, die die Bibel mit Sünde bezeichnet. So sagt er dem Gichtbrüchigen, den er dann heilte: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oder anders gesagt, deine Trennung von Gott ist aufgehoben. Du bist geheilt. Fortan war er ein Geheiligter. Und zwar nicht nur im körperlichen Sinne. So löste Jesus nicht vorrangig zeitliche Leiden und Krankheiten, sondern kümmerte sich um den inneren Menschen. Was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Die Antwort steckt bereits in der Frage. Sie ist kurz: Nichts. Was gab Jesus dafür, die Ewigkeitsfrage für das Reich Gottes zu beantworten? Die Antwort ist ebenfalls kurz: Alles, sogar sein eigenes Leben. Das aber war sein Kreuz. Von seinen Nachfolgern verlangt er aber nicht die Kopie seines Kreuzes, sondern ein jeder nehme sein eigenes Kreuz in dieser Welt auf sich. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Gemeint ist mehr als der bekannte Spruch: Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Für nicht wenige Menschen ist dies überdies ein geradezu untragbares Paket, wie nun gerade die Menschen in der Ukraine erleben müssen, wo in diesem Moment jetzt auch Christen tödlich getroffen und schwer verletzt werden. Aber gerade das Kreuz ist eben nicht das Symbol des Todes, sondern das Durchbrechen der Todeswand. Und Jesus hat dies für Menschen möglich gemacht und ist darin zum Christus geworden. Er hat den Weg in Gottes Reich frei gemacht und jeder Gläubige, der als solcher ein Nachfolger Jesus ist oder Jesu ist, hat jetzt schon Anteil daran, auch wenn er es noch nicht vollständig ergriffen hat, geschweige denn begriffen. Jesus lebte zwischen den Welten, der Welt Gottes, dem Reich Gottes und dieser Welt, so hat es Karl Jaspers einmal gesagt, und nicht anders geht es seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen. Er weiß allerdings auch um die Klickversessenheit seiner christlichen Nachfolger als Influencer. Folge mir nach, so wird Jesus im heutigen Predigttext zitiert. Insgesamt 15 Mal findet man je nach Überzeugung diesen Aufruf. Wenn es nicht von vielen missverstanden würde, könnte man vielleicht im Sinne Jesu hinzufügen: Folgt mir nach, aber vergöttert mich nicht. Er wollte eben nicht das umjubelte Vorbild sein. Immer wieder hat er von sich abgewiesen, über sich hinaus hingewiesen. Was nennst du mich gut? Gut ist allein Gott. Markus 10. Jesus verkündigt und beschreibt aber einen ganz anderen Gott als alle anderen Lehrmeister seiner Zeit. Gott ist zwar der ferne Unbegreifbare, doch jener, der nahe ist, was sich im menschlichen Bild eines guten Vaters wiederfindet, der genau darin ein persönlicher Gott ist. Er ist nicht kosmische Energie, Urgrund eines geheimnisvollen Seins, er ist nicht eine ominöse Macht. Wiederum aber ist er auch nicht der übergroße Mensch, dem Kinder gern die Erdkugel in seine Hand malen. Wir menschifizieren Gott, indem wir unsere Weltsicht unsere Gefühle einfach linear auf ihn übertragen. Schon ein alter Grieche mit dem Namen Xenophanes, hat um 570 gelebt, warnte davor, sich einen Gott menschlich auszumalen, indem er ironisch feststellte, wenn Rinder, Pferde und Löwen sich Götterbilder schaffen könnten, würden sie aussehen wie Pferde, Rinder und Löwen. Spielt Jesus rund 2000 Jahre nach seinem Tod noch eine Rolle in unserer Welt? Es gibt wenige Umfragen dazu. In einer Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2013, die ich gefunden habe, die Frage nach wichtigen Persönlichkeiten und ihren Vorbildeigenschaften, wird Jesus in der Bevölkerung nicht genannt. Wohl aber Martin Luther und Mahatma Gandhi. Eine weitere habe ich allerdings gefunden aus einem Magazin, das gendergerecht für Männer die Frauen in den Vordergrund bringt. Nach einer Umfrage des Playboy-Magazins kam Jesus für rund 14% der Männer und 11% der Frauen auf den zweiten Platz hinter Barack Obama. Vielleicht hätte Jesus mit Armin Laschet gesagt, man erinnert sich flüchtig an ihn, Umfragen kommen und gehen. Jesus hätte wohl heute nicht auf seine Umfragen und auf seine Werte geachtet. Er war nicht an der Vielzahl der Klicks interessiert, die heute persönliche Vorteile, vor allem aber Geld bringen. Für ihn war die persönliche Ansprache wichtig. Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Markus 8. Nein, Jesus eignet sich weder gestern noch heute als philosophisches oder theologisches Vorbild, dessen Aussagen man jeweils dem Zeitgeist passend macht und anpasst. Wie aktuell etwa die von den Kirchen begrüßte Bibel in gendergerechter Sprache, die Texte genderisiert. Jesu Botschaft hieß und heißt, bring dein Verhältnis zum lebendigen Gott in Ordnung und richte dein Leben auf ihn aus, als Mann oder Frau oder eben als Mensch. Und die Menschen dieser Welt haben sich in den letzten 2000 Jahren in ihren ethisch-moralischen Dimensionen nicht und nie geändert. Zum Ende des 19. Jahrhunderts, man nennt das das Zeitalter des Idealismus, war man überzeugt, dass sich der Mensch so weit entwickelt hat, dass in zivilisierten Völkern sogar Krieg unmöglich wird. Nur einige Jahrzehnte später sollten zwei brutale Vernichtungsweltkriege folgen. 1983 gingen erneut Hunderttausende als Friedensbewegung auf die Straße, um gegen die Nachrüstung, die sogenannte damals, zu protestieren. Keine 10 Jahre später flogen Bundeswehrjets, damals konnten sie noch fliegen, Kampfeinsätze in Bosnien. Im neuen Jahrtausend war man überzeugt, in Europa löst man Feindschaften durch Diplomatie. 70 Jahre Frieden, Bosnien vergisst man dabei übrigens gerne, das war doch eine Erfolgsgeschichte. Ein gewisser Herr Putin hat uns inzwischen in die Realität dieser Welt zurückgeführt. Das Kreuz um Leid und Tod in allen Dimensionen bleibt in dieser Welt auch für Christen. Jesus kannte diese Welt, die sich im Grunde nicht verändert hat. Ihm ging es darum, die Menschen für Gottes neue Welt zu interessieren, und das machte er vorbildhaft. Er trat für eine Energiewende ein, nicht die Energie, die man in die Weltverbesserung steckt, sondern es gilt eine ganz andere, neue Energie in das Verhältnis zu Gott zu stecken bevor das nicht mehr geht. Kann man uns als Christen ansehen, dass wir Nachfolger Jesu sind? Woran erkennt man in der Öffentlichkeit einen Schalke- oder Dortmund-Fan? Gerne signalisieren diese das über Kleidung, Aufkleber, Bettwäsche. Natürlich wird auch der Terminkalender angepasst. Nächsten Samstag kann ich nicht kommen, da ist ein Heimspiel. Übernächstes Wochenende? Nein, geht auch nicht. Da bin ich, Auswärtsspiel in München. In der Schweiz habe ich einmal einen frommen Prediger kennengelernt, der wusste, dass wahre Nachfolge nicht so einfach und widerspruchsfrei ist. Er verzichtete darauf, den auch bei Christen sehr gebräuchlichen Fischaufkleber an seinem Fahrzeug zu haben. In einer Predigt sagte er einmal dazu: So ein Aufkleber, der verpflichtet schon zu etwas, oder? Seid gespannt auf eure Antworten, wenn ihr euch selbst diese Frage für euch persönlich vorlegt. Sieht man uns den Nachfolger an oder die Nachfolgerin? Die Antworten eignen sich vielleicht nicht für einen WhatsApp-Status, sondern für das stille Kämmerlein, in dem auch ein Stuhl für Jesus freigehalten werden sollte. Zusammenfassend zurück zu den drei Fragen. Wie konnte Jesus eigentlich zu seiner Zeit so viele Nachfolger und Nachfolgerinnen gewinnen? Die Lehre Jesu war, wie wir gehört haben, nicht Philosophie unter vielen. Immer wenn sie hörbar wurde, so heißt es in der Bibel, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Matthäus 7. Damit waren sie aber noch nicht zum Glauben durchgedrungen. Der Ruf "Kreuzige ihn" sollte nicht lange auf sich warten lassen. So ist es nicht die logische Lehre, die überzeugenden Gedanken, sondern ein überzeugendes Leben, das die Menschen damals und heute beeindruckt. Der Glaube an ihn als den Christus kommt aber von außen und ergriff damals wie heute Menschen. Und das in weit höherem Maße als das in der rational gesteuerten Medienwelt heutzutage verbreitet wird. Es gibt in Deutschland Millionen von Menschen, die Jesus nachfolgen. Aber mit dem Stempel evangelikal werden sie medial ignoriert. Die heutige Krise der Kirchen ist nicht die Krise des Glaubens. Ist Jesus auch heute noch in einer ganz anderen Welt als Vorbild geeignet, dem man nachfolgen sollte? Die Botschaft Jesu in dieser Welt bleibt irgendwie weltfremd. Nur dem Glaubenden wird sie nicht zum Ärgernis. Denn wir wissen es. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft, so sagt es Paulus später einmal. Kann man uns als Christen ansehen, dass wir Nachfolger Jesus sind? Jesus sagt: Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nestern, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Matthäus 8. Zweifellos gehört nicht viel dazu zu erkennen, dass wir keine Kopien von Jesus sind und auch nicht sein müssen. Aber wir sind als Nachfolger und Nachfolgerinnen berufen und als solche an seinem Auftrag beteiligt. Jeder muss für sich die Frage beantworten, inwieweit und wo er diesem Auftrag nachkommt oder ihn verpasst. Wer nachfolgt, verliert jedenfalls sein altes Leben und zahlt manchmal einen hohen Preis. Ich denke dabei immer wieder an Dietrich Bonhoeffer. Amen. Friede sei mit dir.
wenn die Waffen schweigen, wenn sich noch Furcht mit Hass die Waage hält, wenn sich Verlierer vor den Siegen beugen, nicht der Friede dieser Welt.
Nach außen wächst Frieden.